Mein neues Zuhause war ein Verlies. Meine Bezugsperson war der Täter. Meine ganze Welt war aus den Fugen geraten. Und er war der einzige Mensch in diesem Albtraum, zu dem meine Welt geworden war.
Willkommen bei Blackbox, der Psychologie-Podcast, der dich mitnimmt in die Tiefen der menschlichen Psyche.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum Menschen fühlen, denken und handeln, in Extremen wie im Alltag.
Dabei verbinden wir Psychologie mit echten Geschichten direkt aus dem Leben. Von Beziehungen über Verbrechen bis hin zu außergewöhnlichen Case Studies.
Du wolltest schon immer verstehen, was in unserem Kopf passiert? Dann bist du hier genau richtig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox. Ihr habt es sicherlich schon gesehen. Heute sprechen wir über einen Fall, der, ich glaube, zu den meist angefragtesten Themen, Fällen, Personen, Folgen gehört, die es in diesem Podcast bisher gegeben hat.
Wir sprechen heute über Natascha Kampusch. Das ist auch neben den ganzen Anfragen eine Folge, die wir auch schon sehr lange machen möchten und wir ehrlich gesagt die ganze Zeit es aber auch vor uns hergeschoben haben, auch mit der Begründung für uns, dass wir, wenn wir es machen, wollen wir es richtig machen und uns richtig Zeit auch für die Recherche und die Vorbereitung nehmen und da quasi diesem Fall so gerecht wie möglich zu werden, einfach aus dem Grund, dass da auch viel Berichterstattung ja auch gab, die total unter aller Sau war, würde ich sagen. Und wir da einfach es so gut wie möglich für alle Beteiligten machen wollten.
Das hier ist die erste von zwei Folgen zu dem Thema. Wir sprechen heute über quasi die zwei Hauptthemen in dieser Folge. Zum einen die Frage, wie konnte Natascha Kampusch das überleben? Also für diejenigen von euch, die den Fall noch nicht kennen, ihr werdet spätestens nach dem Fall wissen, was ich mit das Überleben meinte. Und die zweite Frage ist, was genau passierte im Kopf von Wolfgang Priklopil? Also was passierte im Kopf des Täters und was können wir für Vermutungen, für Theorien anstellen, warum es zu dieser Tat überhaupt gekommen ist? In dem zweiten Teil, also in der nächsten Folge, die ihr in einer Woche hören werdet, reden wir zusammen mit zwei Gästinnen, kann man glaube ich sagen, über die Reaktion in den Medien auf den Fall Natascha Kampusch und auch darüber, was nach ihrer Selbstbefreiung passiert ist und wie insbesondere die Medien und die Gesellschaft mit ihr umgegangen sind. Weil auch da sehr, sehr, sehr viel, ich würde sagen, Material ist, über das man aus psychologischer, aber auch aus gesellschaftskritischer Sicht drüber sprechen kann.
Auf jeden Fall.
Bevor wir in den Fall starten, möchte ich gerne eine Art Disclaimer vorwegsetzen, denn ich habe mich ganz, ganz viel, also von uns beiden habe ich diesen Fall zum größten Teil vorbereitet und ich habe mich ganz, ganz viel mit Natascha Kampusch beschäftigt. Ich habe ihre Interviews gesehen, ich habe zwei ihrer Bücher gelesen bzw. als Hörbücher gehört. Und zwar einmal das Buch 3096 Tage und ihr Buch 10 Jahre Freiheit. Ich kann sowohl das Buch 3096 Tage als auch das Buch 10 Jahre Freiheit empfehlen. Ich habe beide als Hörbücher gehört und auch viele von den Stellen mehrfach gehört, weil ich sie so bezeichnend fand. Und muss ehrlich sagen, ich weiß, dass wir in diesen beiden Folgen Natascha Kampusch als Person nicht gerecht werden. Wir werden weder dem Fall gerecht werden, noch ihr als Person, weil es einfach unmöglich ist, als jemand, der es nicht selbst erlebt hat, der nicht selbst da durchgegangen ist, auch nur annähernd in diese Sphäre reinzukommen, dass man dieser ganzen Geschichte und dem Ausmaß der Tat auch nur nahe kommt. Und das würde ich gerne vorab sagen. Wir fokussieren uns, wie gesagt, heute explizit darauf, wie sie das überleben konnte aus psychologischer Perspektive und aus psychologischer Perspektive, was genau war beim Täter eventuell der ausschlaggebende Hintergrund, was genau kamen da für Faktoren zusammen. Und dafür habe ich quasi die wichtigsten Aspekte des Falls zusammengefasst. Bevor wir jetzt aber final in den Fall starten, vergesst nicht, dass es am Ende der Folge wie immer Outtakes gibt, auf die Maxi und ich auch immer ehrlicherweise ziemlich gespannt sind, weil wir nie ganz wissen, was uns dann erwarten wird und das immer erst erfahren, nachdem die Folge schon veröffentlicht ist. Und ich würde sagen, an dieser Stelle Eine letzte Vorwarnung für diejenigen von euch, die den Fall nicht kennen. Es geht um Gewalt, es geht um massive psychische und körperliche Misshandlung, also achtet bitte auf euch. Kinder können sich selbst an die widrigsten Umstände anpassen. Sie sehen auch in prügelnden Eltern noch den liebenden Anteil und in einer schimmeligen Hütte ihr Zuhause. Mein neues Zuhause war ein Verlies. Meine Bezugsperson war der Täter. Meine ganze Welt war aus den Fugen geraten. Und er war der einzige Mensch in diesem Albtraum, zu dem meine Welt geworden war. Ich war von ihm so abhängig, wie es sonst nur Säuglinge und Kleinkinder von ihren Eltern sind. Mein ganzes physisches und psychisches Überleben hing von diesem einen Mann ab, der mich in seinen Kellerverlies gesperrt hatte. Wollte ich in dieser neuen Welt überleben, musste ich mich auf seine Seite stellen. Für jemanden, der nie in einer solch extremen Situation der Unterdrückung war, mag das schwer verständlich sein. Aber ich bin heute stolz darauf, dass ich diesen Schritt jenem Menschen gegenüber geschafft habe, der mir alles geraubt hat. Denn er hat mir das Leben gerettet. Aus Natascha Kampusch, 3096 Tage. Natascha Kampusch wird am 17. Februar 1988 geboren. Ihre Mutter ist 38 Jahre alt und hatte mit diesem Kind nicht mehr gerechnet, nachdem sie bereits zwei Töchter großgezogen hat, die sie sehr jung bekam. Ihr Leben war geprägt von Pragmatismus und einer gewissen Härte, auch sich selbst gegenüber. Und als Natascha geboren wird, ist die Phase der Kindererziehung für sie eigentlich schon abgeschlossen, weshalb sich früh ein Gefühl in Natascha festsetzt, das sie nicht richtig greifen kann. Das Gefühl, dass sie nicht ganz dazugehört. Die Familie lebt in einem Gemeindebau am Rand von Wien, am Rennbahnweg. Eine Siedlung, die rau wirkt, unruhig. Ein Ort, an dem man sich weder nachts noch tagsüber wirklich sicher fühlt. Ihre Mutter möchte nicht, dass Natascha draußen spielt, und so verbringt sie viel Zeit in ihrem Zimmer, liegt auf dem Bett und versinkt in Fantasien von anderen Orten. In den ersten Monaten steht das kleine Mädchen im Mittelpunkt. Ihre Schwestern kümmern sich um sie, tragen sie herum, füttern sie, und die Mutter kleidet sie sorgfältig in schöne Kleider. Aber Nähe fällt ihr schwer. Gefühle zu zeigen oder sie zu empfangen, all das ist für Nataschas Mutter eher unangenehm. Ihr Vater ist das Gegenteil. Er spielt mit ihr, lacht laut, nimmt sie in den Arm, und eine der wichtigsten Bezugspersonen für Natascha wird ihre Großmutter, die in Süßenbrunn lebt, wo alles ruhig ist, ländlich, mit alten Häusern und kleinen Gärten. Nataschas Großmutter trägt Wollröcke und geblümte Schürzen, riecht nach Küche und ein bisschen nach Franzbranntwein, und bei ihr fühlt sich Natascha sicher und geborgen, als gäbe es keine Bedrohung in der Welt. Diese Geborgenheit speichert sich tief in ihr ab, wie ein Vorrat, von dem sie später zehren wird. Doch das familiäre Gleichgewicht beginnt zu kippen, als die Eltern ein Café eröffnen und später eine Greislerei, die Arbeit den Alltag bestimmt und gleichzeitig die Spannungen wachsen. Der Vater lebt über seinen Verhältnissen, fährt teure Autos, verschuldet sich, und schließlich übernimmt Nataschas Mutter die Verantwortung für alles. Nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Die Konflikte zwischen den beiden werden immer lauter und heftiger, und Natascha hört die Streitereien durch die Wände. Manchmal wird sie sogar ins Kinderzimmer gesperrt, während draußen ihre Eltern schreien. Einmal verschwindet ihre Mutter sogar für zwei Tage, und für das Kind wird daraus eine endlose Zeit. Natascha lernt früh, dass Gefühle etwas sind, das man besser unterdrückt. Sei nicht so sensibel, ist ein Satz, den sie oft hört, als wäre Sensibilität ein Makel. Als sie 5 Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern schließlich, und danach wird für sie alles unsicherer und Liebe zu etwas, um das man kämpfen muss. Beide Eltern buhlen um ihre Zuneigung mit Geschenken und Ausflügen, und während sie den Vater nur noch an Wochenenden sieht und beide schon neue Partner haben, wächst sie bei ihrer Mutter auf. Mit 9 Jahren beginnt sie, ihren Frust über das Essen zu kompensieren. Sie isst viel Süßes, trinkt Limonade, sitzt vor dem Fernseher, und Essen wird zu etwas Verlässlichem in ihrem Leben. Ihr Körper verändert sich und sie nimmt immer weiter zu, wird in der Schule gehänselt und währenddessen laufen im Fernsehen Berichte über verschwundene Mädchen, über Gewalt, über Dinge, die sie nicht ganz versteht. Alle Mädchen sind in ihrem Alter, aber sie beruhigt sich mit dem Gedanken, dass sie selbst nicht blond ist und nicht zierlich, so wie die, die verschwinden, und dass ihr deshalb nichts passieren wird. Am Tag vor ihrer Entführung streitet sie sich heftig mit ihrer Mutter, weil sie am Abend zuvor zu spät von ihrem Vater nach Hause gebracht wird und ihre Mutter sagt Dinge, die Natascha sehr verletzen. Als sie am nächsten Morgen wütend und traurig aufwacht, entscheidet sie sich, sich ohne sich mit ihrer Mutter zu vertragen, auf zur Schule zu machen. Sie will stark sein, unabhängig, weniger ängstlich und beschließt, dass dies der erste Tag ihres neuen Lebens sein soll. Sie zieht ein Kleid an, oben Jeansstoff, unten grauer Flanell, darüber den roten Anorak, nimmt ihren Schulrucksack und verlässt die Wohnung, ohne ein letztes Wort zu ihrer Mutter. Auf dem Weg wiederholt sie immer wieder den Gedanken, was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Doch gleichzeitig fühlt sie sich schuldig und irgendwann laufen ihr Tränen über das Gesicht, während sie zur Schule geht. Sie überquert den Zebrastreifen, geht den Rennbahnweg entlang und biegt in die Milangasse ein. Dann sieht sie den weißen Lieferwagen, der irgendwie unpassend in der Straße wirkt, und einen Mann, der davor steht und scheinbar ziellos auf etwas wartet. Für einen Moment will Natascha die Straßenseite wechseln, weil sie Angst hat. Doch dann erinnert sie sich an ihren Entschluss, endlich mutig zu sein, und geht weiter. Der Mann sieht sie an. Blaue Augen. Nichts daran wirkt bedrohlich. Und dann plötzlich greift er sie und packt sie an der Taille. Er hebt sie in den Wagen und sie reißt den Mund auf, will schreien, aber es kommt kein Ton heraus. Die Fahrt in dem Lieferwagen beginnt und Natascha versteht sofort, dass sie entführt wurde. Dass etwas Unumkehrbares geschehen ist. Gedanken rasen durch ihren Kopf, Bilder aus dem Fernsehen, Geschichten von Mädchen und sie fragt, werde ich jetzt missbraucht? Der Mann antwortet ruhig, fast sachlich, dass er das niemals tun würde, denn dafür sei sie zu jung. Und dann spricht er davon, sie in einen Wald zu bringen und sie an eine Gruppe anderer Männer zu übergeben. Die Fahrt scheint endlos. Zeit verliert die Struktur und irgendwann fahren sie sogar an Orten vorbei, die Natascha kennt. Am Geschäft ihrer Mutter, an der Straße, in der ihre Großmutter lebt. Beide sind so nah und für Natascha doch unerreichbar.
Werbung.
Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Empfehlung für euch dabei. Der Podcast Psychoaktiv von Steffi. Ein Podcast, bei dem ihr noch mehr wissenschaftsbasierte Informationen rund um psychoaktive Substanzen bekommt. Tatsächlich hören wir selbst gerne regelmäßig rein und jedes Mal können wir wirklich etwas Neues davon mitnehmen. Steffi ist nämlich selbst Suchttherapeutin und Sozialarbeiterin und beschäftigt sich seit ihrem 18. Lebensjahr mit den verschiedensten Themen rund um Drogen. Ich habe erst vor kurzem eine Folge gehört, die gerade für die Neurobiologie-Fans unter euch ein absolutes Gem sein könnte. Das ist die Folge, ist MDMA, also Ecstasy, neurotoxisch? Verändert der Konsum davon das Gehirn so nachhaltig, dass es sich nicht mehr erholen kann? Ich fand's super spannend und habe die Folge durchgesuchtet. Falls ihr jetzt Sorge habt, dass das Ganze für euch etwas zu wissenschaftlich oder vielleicht zu hochgestochen sein könnte, keine Sorge. Steffi schafft es nämlich, diese Dinge super verständlich zu erklären. Ihr braucht weder Neuro- noch Drogenvorwissen, um mitzukommen. Den Link zu Psychoaktiv findet ihr in der Folgenbeschreibung in unserem Linktree. Und jetzt gibt es nichts mehr zu tun, als euch ganz viel Spaß beim Reinhören zu wünschen.
Erst halten sie in einem Waldstück. Hektisch ruft der Entführer unbekannte Personen an, scheint aber niemanden zu erreichen. Also lässt er das Mädchen in dem weißen Lieferwagen auf dem Boden liegen, steigt wieder in den Kastenwagen und fährt mit ihr weiter durch die Straßen. Schließlich halten sie in einer Garage. Er steigt aus, holt eine große dunkelblaue Decke und wickelt sie ein. Dann trägt er sie durch enge Gänge, Treppen und Schächte, bis er sie schließlich allein in der Finsternis zurücklässt. Es ist still, Die Luft ist staubig, es riecht muffig und Natascha liegt einfach da, ohne zu wissen, wie viel Zeit vergeht, bis er endlich zurückkommt, eine Glühbirne einschraubt und der Raum sichtbar wird. Klein, kahl, mit holzverkleideten Wänden, eine Pritsche in einer Ecke, eine Toilette und ein Doppelwaschbecken. Natascha fleht den Entführer an, sie gehen zu lassen. Aber er bleibt unbeeindruckt und spricht ganz ruhig auf sie ein. Alles werde gut, wenn sie nur tue, was er sagt. In diesem Moment beginnt etwas in ihr sich zu verändern. Sie hört auf, sich zu wehren. Nicht, weil sie schwach ist, sondern weil sie versteht, dass Widerstand hier zwecklos ist. Als er sie fragt, was sie brauche, antwortet sie sachlich. Eine Haarbürste, eine Zahnbürste, Zahnpasta und einen Zahnputzbecher. Als würde die Ordnung ihr helfen, die Situation zu begreifen. Kurze Zeit später bringt er ihr all die Dinge. Dazu noch eine dünne Matratze und Butterkekse. Ihre Schultasche nimmt er jedoch mit, weil er überzeugt davon ist, sie könne ihn täuschen. Er ist sich sicher, dass sie in dem Rucksack einen Sender versteckt hat, mit dem man sie orten kann. Also verbrennt er die Tasche. In der ersten Nacht bittet Natascha ihn, bei ihr zu bleiben, sie ins Bett zu bringen, ihr eine Geschichte vorzulesen, ihr einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Alles in ihr sucht nach einem Rest von Normalität, nach etwas Vertrautem. Und der Entführer liest ihr tatsächlich vor. Die Prinzessin auf der Erbse. Als er das Verlies verlässt, lässt er das Licht an. Aber als er geht, zerbricht die Illusion. Natascha schläft in dieser ersten Nacht nicht. Die Angst ist viel zu groß, das Licht ist viel zu grell und es gibt für sie keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Nur das gleichmäßige Geräusch des Ventilators und eine Stille, die sich über alles legt. Am nächsten Morgen sitzt Natascha ihrem Entführer gegenüber. Es ist, als wäre alles ein seltsamer Traum gewesen, aus dem sie hoffentlich gleich erwachen würde, aber nichts löst sich auf. Er fragt sie ruhig, fast höflich, was sie frühstücken will, als würde er in einem Café eine Bestellung aufnehmen. Und sie nennt ihm Dinge, die ihr einfallen, aus einem Leben, das plötzlich für sie sehr weit entfernt wirkt. Er nickt nur und bringt ihr wenige Stunden später genau das, was sie genannt hat. Ein Kipferl und Früchtetee. Sorgfältig, fast gewissenhaft, als hinge etwas Wichtiges für ihn daran, alles richtig zu machen. In diesen ersten Tagen entsteht eine Dynamik, die sich wie ein roter Faden durch die kommenden Jahre ziehen wird. Er ist derjenige, der nimmt, der gibt, der entscheidet, der einsperrt und gleichzeitig der Einzige, der da ist, der ihr Essen bringt, der mit ihr spricht, der überhaupt existiert in dieser abgeschlossenen Welt. Immer wieder erzählt er ihr, er habe Lösegeld gefordert, aber ihre Eltern wollten nicht zahlen, wollten ihre Tochter gar nicht zurück. Er inszeniert sich als ihr Retter, als derjenige, der sie versorgt, und auf eine verdrehte Art und Weise ist er genau das. Denn ohne ihn, das weiß sie, würde sie da unten sterben. Das Verlies, in dem Natascha Kampusch lebt, ist kaum größer als ein Käfig. 5 Quadratmeter, 6 Schritte in die eine Richtung, 4 in die andere, Wände, die feucht sind, Luft, die nach Schimmel riecht, kein Fenster, kein Tageslicht, nur das künstliche Licht, das Wolfgang Preklopil vollkommen kontrolliert. Mehrere Türen trennen sie von der Welt, schwere, massive Türen, eine davon aus Beton. Und irgendwo darüber liegt die Garage. Ihr Verlies ist unscheinbar und verborgen unter einer Klappe. Ein Ort, der rechtlich gar nicht existieren dürfte. Und doch ist er alles, was sie hat. Die Tage verschwimmen, sie werden zu einer einzigen zähen Masse aus Zeit, die nicht vergeht. Und Natascha Kampusch beginnt, sich in ihrem Verlies eine andere Welt zu bauen. Eine, die nur für sie existiert. Sie hält fest an Erinnerungen, an dem Geruch der Küche ihrer Großmutter, an das Gefühl von Sonne auf der Haut, an Stimmen, an Lachen. Und sie beginnt, sich Dinge vorzustellen, Ziele. Gedanken. Sie erschafft kleine Rituale, die ihr helfen, in dem Verlies nicht zu zerbrechen. Sie wünscht sich Franzbranntwein von ihrem Entführer und riecht immer wieder an der Flasche, wenn sie Angst hat und sich alleine fühlt. In Erinnerung an die Geborgenheit bei ihrer Oma. An die Wände malt sie die Kommode, die in der Wohnung ihrer Mutter steht. Und wenn sie es sich ganz fest vorstellt, ist es fast, als wäre sie wieder zu Hause. Gleichzeitig gelingt ihr etwas, das kaum vorstellbar ist. Sie lässt den Hass auf ihren Entführer in sich selbst nicht wachsen. Sie erkennt früh, dass der Mann, der sie entführt hat, krank ist, dass etwas in ihm verdreht sein muss und klammert sich an diese Erkenntnis wie an einen Anker, weil es ihr erlaubt, nicht in blinde Feindschaft zu kippen, die sie, wie sie später sagt, selbst zerstört hätte. Er jedoch versucht mit aller Gewalt, ihre Vergangenheit aus ihrem Leben zu löschen. Sie solle sich einen neuen Namen wählen, denn Natascha Kampusch gäbe es nicht mehr. Nach langer Diskussion entscheiden sich die beiden für Bibiana. Und bis zu ihrer Selbstbefreiung wird das junge Mädchen ausschließlich diesen Namen hören. Irgendwann, nach Monaten im Verlies, Monaten ohne Tageslicht, erlaubt Wolfgang Preklopil ihr, das erste Mal den Keller zu verlassen. Sie darf nach oben in das Haus und das erste Mal nach so langer Zeit duschen. Es ist kein Moment der Freiheit, sondern einer der Angst. Bevor er sie nach oben holt, erklärt er ihr, dass das Haus voller Sprengfallen sei, dass jede Tür, jedes Fenster gesichert sei, dass er jeden töten werde, der sie sieht oder mit ihr spricht. Und Natascha Kampusch glaubt ihm. Weil sie ein Kind ist, weil er alles ist, was sie kennt, weil seine Worte die einzige Realität sind, die sie hat. Alles im Haus ist vorbereitet, um sicherzugehen, dass sie keine Spuren hinterlässt. Denn niemand darf jemals auch nur ein Haar von ihr in dem Haus finden. Das ist umso wichtiger, da Preklopils Mutter jedes Wochenende zu Besuch kommt. Eine Routine, die sich fest in den Ablauf der Woche einbrennt. Sie bringt ihm vorgekochtes Essen für die ganze nächste Woche, kocht und putzt das gesamte Haus, bewegt sich durch die Räume, in denen Natascha Kampusch manchmal wenige Stunden zuvor noch gestanden hat. Schließlich beginnt der Entführer, Natascha öfter mit nach oben in das Haus zu nehmen. Er gibt ihr Aufgaben im Haushalt und zwingt sie, unterschiedliche Dinge für ihn zu erledigen. So lange, bis sie schließlich den Haushalt führt, kocht und putzt, während er daneben steht, immer wachsam, immer kontrollierend, immer bereit für einen neuen Wut- und Gewaltausbruch, wenn sie einen Fehler macht oder eine Aufgabe nicht genau so absolviert, wie seine Mutter das tun würde. Er ist überall, hinter ihr, neben ihr, beobachtend, und sie spürt, dass sie nie allein ist, selbst wenn er kurz den Raum verlässt. Als Natascha nach Jahren der Gefangenschaft ihre erste Periode bekommt, reagiert er panisch, fast hysterisch, und für Natascha ist deutlich zu spüren, dass seine Wut und sein Kontrollbedürfnis größer werden. Behandelte er sie zu Beginn ihrer Gefangenschaft noch wie ein kleines Kind, um das man sich kümmert, wird er nun immer brutaler. Seine Worte werden schärfer, seine Gesten härter und das Ausmaß an Kontrolle nimmt beinahe täglich zu. Er rationiert ihr Essen, so lange, bis sie lebensgefährliches Untergewicht hat. Jeden Zentimeter ihres Körpers vermisst er, nur um sie immer wieder fett zu nennen. Immer wieder sagt er ihr auch, sie werde ihn noch hinters Licht führen. Sie sei viel intelligenter, als sie ihm gegenüber zugeben wolle. Dann baut er irgendwann eine Gegensprechanlage in ihr Verlies und ein überempfindliches Mikrofon, mit dem er jedes kleine Geräusch, welches sie macht, hören kann. Schon früh verlangt er, dass sie ihn Gebieter oder Maestro nennt. Doch Natascha weigert sich. Immer wieder, auch dann, als er sie dafür schlägt, immer wieder unerbittlich, als wolle er ihren Willen brechen. Doch sie gibt nicht nach. Es ist eine der wenigen Linien, die sie zieht. Eine Grenze, die sie nicht aufgibt, egal was es sie kostet. Und vielleicht ist es genau diese Grenze, die ihr selbst beweist, dass sie noch sie selbst ist. Auch wenn er Natascha nun regelmäßig ins Haus hochholt, um sie für die schwersten Arbeiten einzuspannen, ist sie nach wie vor einen großen Teil der Zeit im Verlies eingesperrt. Über die Jahre haben sich dort immer mehr Gegenstände angehäuft. Sie liest, hört Radio, meistens Ö1, sammelt Worte, Wissen, Geschichten, Bücher. als würde sie sich damit eine Zukunft bauen, die sie vielleicht nie erreichen wird. Sie trainiert nicht ihren Körper, sondern ihren Geist, zwingt sich wach zu bleiben, klar zu denken, stärker zu werden als der Mann, der sie gefangen hält. Immer wieder handelt sie kleine Freiheiten aus. Erst sind es Bücher und Zeitungen, schließlich sogar ein Fernseher. Es ist ihre einzige Möglichkeit, ein wenig von dem Kontakt zur Außenwelt aufrechtzuerhalten, sich zu bilden und zu erfahren, was in der Welt vor sich geht. Auch wenn es nur von Priklopil aufgenommene Videokassetten sind, die sie sich anschauen darf. Eines Tages, auf dem Weg zwischen dem Verlies und dem Haus oben, passiert es. Ihre Füße rutschen auf der Treppe weg, ihr Körper verliert den Halt und sie schlägt mit dem Kopf auf. Hart. So hart, dass es für einen Moment still wird in ihr, als hätte jemand die Welt ausgeschaltet. Dann kommt der Schmerz. Dumpf und pochend, warmes Blut läuft über ihre Haut und ihr wird schwindelig, übel, alles dreht sich. Sie kann kaum stehen und kaum sehen. In den Tagen danach liegt sie im Verlies auf ihrer Matratze, unfähig aufzustehen, jeder Gedanke ein Kraftakt, jeder Atemzug schwer, der Schmerz ein ständiger Begleiter, der nicht nachlässt. Sie wartet darauf, dass er etwas tut, dass er sie zum Arzt bringt, dass irgendetwas passiert. Aber er lässt sie liegen. Er bringt ihr Essen, beobachtet sie, aber er holt keine Hilfe. Und in diesen langen, stillen Stunden wird Natascha etwas klar, dass sich wie ein kalter Schatten über alles legt. Er würde sie sterben lassen, wenn es nötig wäre, nur um sich selbst zu schützen. Ihr Leben hat für ihn nur einen Wert, solange es ihm gehört. In den endlosen Tagen und Nächten, in denen sich die Zeit in die Ewigkeit zieht, schließt die junge Frau einen Pakt mit sich selbst. Ihr erwachsenes Ich werde sie eines Tages aus dieser Situation befreien. In ihrem Kopf ist der entscheidende Moment ihr 18. Geburtstag. Nach Jahren, die die mittlerweile junge Frau nun im Verlies, im Haus und bei sehr wenigen Ausnahmen im Garten verbracht hat, nimmt Priklopil sie schließlich auch mit in die Öffentlichkeit. Er ist sich sicher genug, dass das Gefängnis in ihrem Kopf halten wird, dass sie nicht fliehen wird, auch wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet. Als Natascha schließlich draußen steht, unter freiem Himmel, sind die ersten Minuten für sie wie ein Traum. Die Erinnerung daran, wie der Himmel aussieht, wie frische Luft schmeckt, ist fast verblasst. Aber es fühlt sich nicht an wie Befreiung, sondern wie ein weiterer Teil seines Gefängnisses, größer und unsichtbar. Die beiden gehen gemeinsam einkaufen, sie gehen in den Baumarkt und bewegen sich durch die Welt, die für andere selbstverständlich ist. Die Nachbarn sehen die junge Frau, sie sprechen Wolfgang Priklopil sogar darauf an. Aber niemand handelt. Denn für sie ist sie ein Mädchen, das zu ihm gehört, eine Freundin vielleicht, eine Arbeitshelferin, jemand, der dort ist, ohne Fragen aufzuwerfen. Immer wieder versucht Natascha, den Menschen mit Blicken zu signalisieren, dass sie ihr helfen sollen, aber aus ihrem Mund kommt kein Ton. Zu groß ist die Angst, er könne die Drohung wahrmachen und sie und alle um sie herum töten. Die Jahre vergehen und das Gefängnis in ihrem Kopf wächst weiter. Es hält sie zurück, auch dann, wenn die Türen sich öffnen, auch dann, wenn Wege entstehen, die sie nach draußen führen könnte. Auf der anderen Seite weiß sie genau, dass der Tag irgendwann kommen wird. Kurz nach ihrem 18. Geburtstag sagt sie Priklopil, dass nur einer von ihnen dieses Verbrechen überleben wird. Entweder sie oder er. Und sie macht ihm deutlich, dass sie fliehen werde und dass sie immer noch weiß, dass das, was er ihr angetan hat, ein Verbrechen ist. Es ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Wolfgang Priklopil es auch nach all den Jahren nicht geschafft hat, Natascha Kampusch zu brechen. Und dann, nach 3096 Tagen, ist der Moment da. Sie steht in der Garage, saugt sein Auto aus, die Bewegungen mechanisch, vertraut, als wäre es ein ganz normaler Tag. Da bekommt er einen Anruf, tritt ein paar Schritte zur Seite und wendet sich ab, nur für einen kurzen Augenblick. Natascha Kampusch spürt es, bevor sie es denkt. Ein Impuls, der stärker ist als die Angst, stärker als all die Jahre, die er sie festgehalten hat. Wenn er dich gestern entführt hätte, denkt sie, dann würdest du doch jetzt fliehen. Dann geht alles ganz schnell. Unauffällig legt sie den laufenden Staubsauger ab und rennt los. Durch die Garage, über den Zaun, hinein in die Schrebergartensiedlung. Ihr Herz schlägt so laut, dass es alles übertönt. Sie ruft, bittet um Hilfe, doch die Menschen reagieren nicht, verstehen nicht. Und für einen Moment scheint es, als würde die Welt sie wieder übersehen. Dann sieht sie ein Haus, ein Fenster, hinter dem eine Frau steht. Und sie klopft, hämmert mit allem, was sie noch hat, an das Fenster. Als die Frau das Fenster öffnet, sagt sie den entscheidenden Satz. Ich bin Natascha Kampusch. Ich bin Opfer einer Entführung. Bitte rufen Sie die Polizei.
Ich finde es richtig schlimm. Ich finde es richtig schlimm. Es hat mich richtig mitgenommen, diese Geschichte von ihr. Weil ich mir so denke, das waren 8,5 Jahre. Und sie sagt auch selber von sich, dass sie in dem Moment diesen Namen ausgesprochen hat und dass sie ihn gefühlt seit Jahren selber nicht mehr gehört hat und dass es für sie so krass war, irgendwie das zu sagen. Und ah, Gott, es macht mich so emotional, dieser Fall.
Gerade überall Gänsehaut gehabt.
Es ist so viel in diesen Jahren passiert. Es ist so viel kranke Scheiße passiert. So.
Ich habe richtig dolle Gänsehaut am ganzen Körper. Als du gerade eben das gesagt hast mit ich bin Natascha Kampusch, da bin ich so richtig so, kennst du das, wenn so Gänsehaut so wie so eine Welle über deinen Körper so von oben nach unten, so von Kopfhaut bis so runter rauscht? Ja. Das hatte ich gerade ganz, ganz stark. Es ist so ein krasser Fall und ja auch, das sind einfach, ja wie du ja gesagt hast, 3096 Tage, 8,5 Jahre?
8,5 Jahre.
8,5 Jahre. Ich glaube, neben all den Dingen, die irgendwie zu diesem Fall zu sagen wären, ist, glaube ich, neben dem, was es so ein bisschen emotional gerade ja auch mit mir gemacht hat, auch, glaube ich, das, was am vordersten gerade in meinem Kopf ist, ist, wie sage ich das, wie viel Respekt ich vor ihr habe, wie beeindruckt ich davon bin, wie sie es gemacht hat und wie sie nach so langer Zeit es sich dann getraut hat zu rennen. Und auch wie du gerade beschrieben hast, dass sie so rennt und ihr Herz klopft. Und ich dachte mir so, Gott, wie schlimm muss das sein? Was für eine Panik musst du haben? Also ich stelle es mir so vor, dass sie ja sicherlich dran dachte, was, wenn er sieht, was, wenn er mir hinterher rennt, was, wenn er mich kriegt. Und wir kennen sowas Gott sei Dank nur aus Filmen. Und da wird für mich die Anspannung manchmal schon so groß, dass ich wirklich da sitze und mein Herz mitpocht. Und die Vorstellung, ja sowas in echt zu erleben, was wir ja gar nicht richtig nachvollziehen können, aber allein das zu hören lässt mir schon den Blutdruck hochsteigen. Und da denke ich mir, Hut ab vor dieser Frau, die so lange durchgehalten hat, es auch krass geschafft hat, trotzdem, dass, wie du es formuliert hast, irgendwie der Hass sie nicht auffrisst, dass sie da nicht diese Wut und diesen Hass so sehr verspürt hat. Und dass sie irgendwie in der Lage war, das alles für sich so zu verpacken, dass sie am Ende eben rennen konnte und es auch geschafft hat, die Gedanken in ihrem Kopf zu formen, ihren alten Namen auch wieder zu benutzen, als sie dann auf jemanden getroffen ist, der ihr helfen kann. Dass sie dann dran gedacht hat, ich bin nicht, was war ihr Name, Bibiana, den sie dann festgelegt hatten, sondern ich bin Natascha. Und dass sie das in dem Moment auch sagt, find's krass.
Ich habe immer noch, die ganze Recherche hat mich wirklich emotional sehr viel mit mir gemacht. Aber ich glaube, das hatten wir in dem Podcast auch noch nicht.
Nee, also ich glaube, in dem Ausmaß hatten wir es wirklich noch nicht.
Ja, weil ich habe ihre Bücher als Hörbücher gehört und auch mehrfach. Und ich habe Interviews von ihr gesehen und ich habe Berichterstattung von ihr gesehen, die mich hat Galle spucken lassen, weil ich so wütend war und so wütend geworden bin. Und ich habe so viel Respekt vor dieser Frau. Und ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, wie lang 8,5 Jahre sind.
Ja.
Und ich meine, ich habe in dem Fall, der war schon sehr lang. Und es ist wirklich immer noch nur ein Bruchteil von dem, was passiert ist und ein Bruchteil von dem, was sie selbst erzählt. Und weil ich mich einfach kurz fassen muss, ich habe so viele Sachen rausgelassen, über die man noch hätte sprechen können. Aber ich dachte, um darüber zu reden, wie sie das überlebt hat und wer er quasi als Person ist, bringe ich nur die Sachen rein, die wichtig sind, um das Ganze zu erklären. Und ja, dieser Moment, in dem sie flieht, ist ganz krass, weil sie, als sie sich selbst befreit hat, war sie super unterernährt und untergewichtig. Und er hat ihr später die Haare abrasiert, weil sie, immer wenn sie aus dem Verlies nach oben in das Haus gekommen ist, durfte sie ja keine DNA-Spuren irgendwo verlieren. Und dann musste sie immer so Plastiktüten aufsetzen über ihre Haare und musste dann, wenn sie über Stunden oben geputzt und gekocht hat, so Plastiksachen über ihren Haaren haben. Und sie meint selber, sie hat Ausschlag davon bekommen und es hat gejuckt und wehgetan. Also haben sie sich irgendwann dazu entschieden, ihre Haare abzurasieren. Und du musst dir halt vorstellen, dass da einfach eine junge Frau mit ganz vielen blauen Flecken und Verletzungen, weil er sie regelmäßig geschlagen hat und durch die Gegend geschubst hat und sowas, mit ganz blasser Haut, weil sie ja nie quasi das Sonnenlicht sieht, nie draußen ist, keine frische Luft hat, super dünn, in so einem orangenen Blumenkleid mit abrasierten Haaren durch so eine Schrebergartensiedlung rennt, vollkommen panisch. Und was sie wollte, weil sie hat mehrere Leute angesprochen, hat gesagt, können Sie bitte die Polizei rufen, können Sie bitte Ihr Handy nehmen und die Polizei rufen, ich bin Entführungsopfer, bitte rufen Sie die Polizei, ich habe Angst. Und es sind tatsächlich mehrere Leute, haben gesagt, nee, kann ich nicht, ich habe gerade keine Zeit oder gehen Sie weg oder so, weil die alle dachten, sie wäre irgendeine drogensüchtige Person, die gerade auf einem Trip ist. Mhm. Und sie meinte, sie kann nicht erklären, wie groß ihre Panik war und auch, sie durfte bei der Frau auch nicht ins Haus, weil die Frau immer noch dachte, sie wäre eine Drogensüchtige, die irgendwelche Wahnvorstellungen hat. Mhm. Und sie meinte, dann stand sie da vor diesem Fenster und sie hat gezittert vor Angst und vor Adrenalin und hat sich die ganze Zeit umgeguckt und darauf gewartet, ob Wolfgang Preklopil ihr folgt und sie erwischt und die Frau umbringt und sie auch umbringt. Und sie meinte, dann kam die Polizei und auch die Reaktion der Polizisten war so völlig, ja, moin, sagen Sie mir doch mal, wer Sie sind. Und die waren alle so, sie war vollkommen überdreht, weil sie ja wusste, wer sie ist und was ihr gerade passiert ist. Und alle waren so völlig entspannt und sie meinte, das hat sie verrückt gemacht. Mhm. Allein die Vorstellung, wie viel Kraft es dich kosten muss, das zu überleben. Und sie hat sehr viel darüber gesprochen, auch was sie sich für Strategien zurechtgelegt hat. Und ich habe ehrlicherweise eine ganze Liste gemacht an Dingen, über die ich gerne mit dir sprechen würde, von denen ich glaube, dass sie wichtig waren, um diese Tat überhaupt zu überleben.
Der Titel unserer Folge ist ja auch, wie ihr sicherlich schon gelesen habt, wenn Anpassung Überleben sichert. Und das ist ja eine der beiden Hauptthemen für heute, dass wir eben über die Strategien sprechen möchten, die sie hatte und die sie genutzt hat. Und es sind ja auch gleichzeitig, so wie ich das bei der Berichterstattung mitbekommen hatte, die Strategien, also so dieses Anpassen, wurde eher so ein bisschen vorgelegt von wegen, naja, wenn du dich so und so verhalten hast und dich so angepasst hast, dann wolltest du es ja vielleicht auch, dann war es vielleicht gar nicht so schlimm, so in fetten Anführungszeichen.
Ja.
Und wir möchten ja heute ganz stark darauf eingehen, dass das keine Zugeständnisse waren von wegen, eigentlich will ich es auch, sondern dass das die Strategie war, die sie hat überleben lassen. Und zwar nicht nur überleben im Sinne von, ich lebe noch, wenn es vorbei ist, sondern auch, ich bin noch in der Lage, wirklich zu leben.
Ja, das war auch so ein Prozess. Sie beschreibt selber, dass sie am Anfang hatte sie wahnsinnige Angst, weil Wolfgang Preklopil ihr gesagt hat, er hätte sie entführt, um sie dann an eine Gruppe anderer Männer weiterzugeben. Und da sagt sie, hatte sie selber richtig große Angst davor, dass er quasi sie gekidnappt hat für einen Kinderpornoring oder sowas. Und dann hat er das quasi so aussehen lassen, als hätten diese Männer sich jetzt nicht mehr gemeldet. Und als müsste er sie halt jetzt dann mit zu sich nehmen.
So von wegen wollte ich gar nicht, aber muss ich jetzt machen.
Aber jetzt, ja genau. Aber er würde sie ja quasi damit auch retten. Und sie beschreibt selber, dass sie in den ersten Tagen versucht hat, mit ihm Spiele zu spielen, weil sie nicht alleine sein wollte, weil sie Angst hatte in diesem Keller. Dieses Kind war 10 Jahre alt so. Also, und sie wollte halt die ganze Zeit, dass er bei ihr bleibt, weil sie dachte, jedes Mal, also jede Minute, die er da ist, bringt er mich nicht zu diesen Männern. Und dass quasi die Anwesenheit und die Tatsache, dass sie noch in diesem Keller ist, wie so ein Schutz ist vor dem, was sie als schlimmeres Schicksal befürchtet hat. Also die ersten Tage dachte sie, jede Sekunde kommt gleich die Polizei rein oder er wird sie gehen lassen oder es kommt irgendeine Gruppe von Männern rein, die dann über sie herfallen. Und dann mit der Zeit hat er halt diese Lösegeld-Story aufgebaut und hat ihr immer wieder gesagt, ja, also ich wollte ja, dass deine Eltern Lösegeld zahlen, aber die wollen dich nicht mehr und die wollen das nicht bezahlen und so weiter und so fort. Und sie hat ihren Eltern dann sogar noch einen Brief geschrieben, weil sie gesagt hat, das, was du machst, ist böse. So, das, was du machst, ist falsch, das ist ein Verbrechen. Und bitte sag meinen Eltern wenigstens, dass ich noch lebe. Schick ihnen diesen Brief von mir. Und dann hat sie Stunden damit verbracht, diesen Brief so zu formulieren, dass sie dachte, sie könnte darin Hinweise verstecken. Und er hat ihr gesagt, er würde ihr den Brief, würde den abschicken an die Eltern. Und kam dann zurück, und das fand ich ein interessantes Detail, und hatte eine Verletzung am Finger. Und hat gesagt, dass er versucht hat, den Brief zu verschicken, aber dass jemand ihm den Brief aus der Hand gerissen hat und mit dem Brief dann abgehauen ist quasi. Und er hätte alles in seiner Macht Stehende dafür getan, diesen Brief abzuschicken. Aber es sei ihm nicht gelungen, weil das jemand anders hätte ihn quasi bestohlen.
Sowas kannst du auch nur Kindern erzählen, dass sie das glauben. Ey, das ist ja wirklich...
Ja, aber also ich fand das interessant, dass er diese Retterrolle...
Ja.
Dass er ihr diese Story verkauft hat. So, ja, ich will ja Lösegeld, aber deine Eltern sind die Bösen, die es nicht bezahlen wollen. Ich wollte deinen Eltern diesen Brief schicken, aber der wurde mir halt geklaut. Ich habe wirklich alles in meiner Macht Stehende getan. Also er hat sich auch krass so inszeniert in den ersten Wochen als derjenige, der sie rettet und derjenige, der auf sie aufpasst und derjenige, der ihr zum Beispiel auch alles, was sie an Lebensmitteln haben wollte, alles, was sie essen und trinken wollte, hat er ihr gekauft, hat ihr vorgelesen, hat ihr Decken nach unten gebracht und hat sich sehr intensiv um sie gekümmert. Und sie sagt selber, dass sie in den ersten Wochen auch so eine Art Regression durchgemacht hat. Also, dass sie sich in eine sehr kindliche Version ihrer selbst wieder zurückentwickelt hat, sodass sie quasi akzeptiert hat, dass sie diesem Mann vollkommen ausgeliefert ist und dass sie akzeptiert hat, dass die positive Seite daran ist, dass sie jetzt keinerlei Verantwortung tragen muss und keine Entscheidung treffen muss. Und er hat ihr die Zähne geputzt und er hat sie mit Früchten gefüttert und hat ihr das Essen in den Mund geschoben, wie so einem Kleinkind, das sich quasi nicht selber versorgen kann. Und sie sagt rückblickend, dass ihr das wahrscheinlich mit das Leben gerettet hat, weil sie immer nur dachte, okay, heute komme ich aus diesem Verlies nicht raus, also mache ich heute das Beste daraus. Okay, das ist jetzt eine Woche vergangen, die Polizei sucht sicherlich nach mir, die werden mich finden und so lange mache ich das Beste daraus. Ich passe mich an diese Situation an. Ich glaube dem Täter quasi, dass er alles in seiner Macht Stehende tut. Ich glaube, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt und dass er es deswegen macht. Es hat nichts mit mir zu tun. Und sie hat quasi sich extrem schnell in diese Situation gefügt. Und das ist genau das, was du meintest, dieses radikale Anpassung, radikales Akzeptieren, um auch ehrlicherweise ja psychische Energie zu sparen. Weil wenn du die ganze Zeit im Widerstand bist und die ganze Zeit versuchst, dagegen zu argumentieren und zu protestieren und dich zu wehren, sie wäre aus diesem Verlies sowieso nicht rausgekommen.
Ja, ich muss auch gerade, wenn du gerade so beschreibst, wie sie so sich so rückversetzt gefühlt hat in quasi frühere Altersabschnitte.
Mhm.
Ich muss da gerade dran denken, dass ja auch in der Psychoanalyse und Tiefenpsychologie ja auch die Konzepte von Abwehrmechanismen gibt. Also Abwehrmechanismen quasi Dinge, die wir in unserer Psyche tun, uns sagen, umdeuten, um Dinge besser aushalten zu können oder überhaupt aushalten zu können. Und ich musste da dran denken, dass das ja, also ob das in diese Sparte reinfällt, ob das eine Art Abwehrmechanismus für sie war, eine Schutzfunktion, um damit quasi klarzukommen. Und ich musste auch dran denken, du hast ja berichtet, und das, muss ich sagen, hat mich auch erst kurz irritiert, und vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, als sie den ersten Abend dort war, wo sie direkt ihn gebeten hat, ihr vorzulesen und bei ihr zu bleiben. Und das ja, kann ich mir vorstellen, zu Irritation eben führen könnte, von wegen, sie wurde gerade entführt, warum will sie, dass er bei ihr bleibt? Warum will sie, dass dieser Mann ihr jetzt vorliest, wenn sie doch eigentlich Angst vor ihm haben sollte?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich auf einer, also man darf ja nicht vergessen, die war 10 Jahre alt und sie selber sagt, dass sie es selbst erstaunlich findet, wie schnell sie sich in diese Situation gefügt hat. Und wie schnell sie akzeptiert hat, dass sie dieses Verlies heute Abend nicht mehr verlassen wird. Und sie ist die ganze Zeit davon ausgegangen, in den ersten Wochen, dass er sie entweder freilässt oder die Polizei kommen wird. Und hat sich quasi selber die ganze Zeit gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, es ist nur eine Frage der Zeit, es wird passieren, es wird passieren. Und hat deswegen parallel dazu die ganze Zeit die Situation im Ist akzeptiert und hat versucht, so viel Normalität wie möglich aufrechtzuerhalten, um mit dieser Angst klarzukommen. Deswegen hat sie ihn gefragt, kannst du mir bitte was vorlesen? Kannst du mich ins Bett bringen? Kannst du mir gute Nacht sagen? Damit sie diese so ein bisschen was von der Wärme quasi haben kann, selbst wenn sie nicht echt ist. Und ich glaube, von dem, was ich in ihren Büchern quasi auch von ihr gehört habe, dass sie jemand ist, der in einem extrem hohen Ausmaß dazu in der Lage ist, sich im Grunde in bestimmte fiktive Vorstellungen hineinzubegeben. Mhm. Also, dass sie sehr, sehr, sehr gut darin ist, sich zurückzuziehen in fiktive Welten. Und sie erzählt auch selber, dass sie, als ihre Eltern sich zum Beispiel gestritten haben, dass sie schon als kleines Kind ganz viel in so Tagträume geflohen ist. Und ich glaube, dass das an dem Abend vielleicht genau das Gleiche war, dass das, was sie gemacht hat, war, das Beste aus der Situation zu machen, es zu akzeptieren und eine fiktive Situation daraus zu machen, die es für sie erträglicher macht.
Ich denke mir gerade auch, vielleicht hat es ihr ja auch erlaubt, dadurch, dass sie ihn bittet, ihr vorzulesen und dass er dem auch nachgekommen ist, frage ich mich, ob ihr das nicht auch erlaubt hat, da an diesem Abend vielleicht weniger Angst vor ihm zu haben. Also in dem Moment, wo er vorliest und irgendwie dann lieb zu ihr ist, gibt es ihr vielleicht für 1-2 Stunden die Möglichkeit, quasi in diese Illusion reinzugehen, dass sie nicht in Gefahr ist. Weißt du, was ich meine?
Ja. Und ich glaube, was es ihr auch gegeben hat, ist, sie sagt selber, dass ihr klar war, dass mit dem Mann irgendwas nicht stimmt, weil sie sagt selbst, sie hat in dem Moment, als er sie gekidnappt, gedacht, sowas Absurdes, sowas klappt doch nie. Dass sie selber dachte, das ist ja vollkommen bescheuert, das zu machen, das funktioniert nie. Der wird auf jeden Fall geschnappt. Und ich glaube, dass diese Tatsache, dass sie selber diesen Gedanken hatte von, mit dem stimmt was nicht, der ist krank, dass ihr das zum einen einen gewissen Grad an Kontrolle zurückgibt, weil sie ihn quasi labeln kann als nicht normal quasi. Er ist nicht allmächtig und super böse, sondern er ist nicht normal. Und dass sie deswegen zum einen diese absolute Angst nicht haben muss vor ihm, weil er nicht absolut böse ist, sondern krank. Und dass sie in dem Moment vielleicht auch Kontrolle wieder zurückbekommt, wenn sie quasi sich in diese Rolle der Bedürftigen gibt und ihn bittet, vorzulesen und diese Dinge zu tun, weil damit kontrolliert sie ja bis zu einem gewissen Grad sein Verhalten. Und das hat sie auch in den Tagen danach gemacht. Die haben ganz viel gespielt, Mensch, ärgere dich nicht und sowas. Und sie hat zwischendurch immer wieder mit Absicht, wenn sie kurz davor war zu gewinnen, einen Fehler gemacht. Damit er länger mit ihr spielt, damit er länger im Verlies bleibt, damit sie länger Kontakt mit ihm hat.
Mhm. Dieses Gefühl von Ohnmacht reduziert ja in dem Moment. Also ne, wenn du zum einen davon ausgehst, die Person ist krank und nicht eben, wie du gesagt hast, generell böse und allmächtig quasi. Obwohl sie das ja schon irgendwie hatte. Sie hat ihm ja zum Beispiel vollkommen geglaubt, nachvollziehbarerweise, dass er sie und jeden umbringen wird, der irgendwie in der Nähe ist, der versucht, ihr zu helfen.
Ja.
Da höre ich schon raus, dass sie eine Ohnmacht erlebt hat und dass sie ihn als allmächtig wahrgenommen hat. Was ja in solchen Konstellationen, bei solchen Taten häufig berichtet wird, dass das Opfer den Täter als allmächtig wahrnimmt, weil er sich auch so positioniert und weil die Angst einfach auch so groß ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite nimmt sie sich damit ja die Lücken raus, indem sie davon ausgeht, dass er krank ist, gibt es ja ein bisschen mehr von dieser Ohnmacht, quasi nimmt es ja ein bisschen was davon weg. Er kann nicht allmächtig sein, wenn er krank ist.
Ja.
So in dem Sinne. Und sie nimmt sich ja auch so kleine, wie du sagst, so kleine Kontrollen raus und so kleine Grenzen, wie sie kann zum gewissen Grad bestimmen, wie lange er mit ihr spielt. Oder auch dieses Ding mit diesem Meister nennen, Gebieter nennen. Da hat sie auch eine Grenze gehalten. Und ich glaube, das war für ihr Durchhalten oder ihr psychisches Befinden total essentiell wichtig, dass es Grenzen gibt, die sie auch schafft einzuhalten. Also, dass sie sich zum gewissen Grad da noch als wirksam erlebt.
Absolut. Die Tatsache, dass er will, dass sie ihn Maestro oder auch Gebieter nennt, fand ich übrigens einen sehr interessanten Aspekt, der auch, glaube ich, viel damit zu tun hat, wer Wolfgang Preklopil eigentlich ist. Für den Fall, dass ihr euch das gefragt habt, dazu kommen wir im späteren Teil der Folge noch zu sprechen. Ich glaube, was für sie ganz wichtig war, ist auch als nächster Teil quasi das, was ich gerade schon angesprochen habe, diese innere Welt. Sie hat sich von ihm ja zum Beispiel Franz Branntwein nach unten bringen lassen in das Verlies und hat da immer wieder dran gerochen, wenn es ganz schlimm wurde, wenn sie sich ganz doll allein gefühlt hat, und hat diesen Geruch immer mit ihrer Oma assoziiert. Und sie sagt selber, dass ihre Oma ihr so viel Geborgenheit gegeben hat, dass sie das wie so einen inneren Vorrat hatte. Und dass sie ganz oft unten auf dieser Matratze lag und an so schöne Situationen mit ihrer Familie gedacht hat oder sich fiktive Situationen ausgedacht hat, wo sie mit ihrer Familie war, dass sie über die Jahre in diesem Verlies überall Bilder an die Wände gehängt hat und da drauf gestarrt hat, solange bis sich die Bilder bewegen und bis sie quasi da eintauchen kann in diese Welt. Und sie hat die ganzen Wände vollgemalt. Er hat ihr irgendwann Kreide und Stifte und sowas gebracht und sie hat die Kommode ihrer Mutter ja zum Beispiel an die Wand gemalt und sich immer vorgestellt, dass die Tür gleich aufgeht und ihre Mutter nach Hause kommt.
Ich hatte gerade so das Wort Anker irgendwie im Kopf. Und das ist ja was man, das ist mir gerade eingefallen, weil ich gerade letzte Woche mit einer Patientin, die Panikattacken hat, haben wir quasi als Vorbereitung für eine Exposition, also für eine Konfrontation mit dem Reiz, der Angst bei ihr auslöst, haben wir Anker besprochen. Also sowas wie, in dem Fall war es jetzt zum Beispiel, die Füße auf den Boden stellen und die Verbindung zum Boden spüren. Und es kann alles Mögliche sein, so ein Anker, aber einfach halt so Anker, wo du merkst, okay, da kann ich mich bei Panikattacken grundsätzlich an der Realität festhalten, an was da ist. Und den gleichen Gedanken hatte ich jetzt auch gerade bei dem, was du jetzt berichtet hast. Sie verankert sich damit ja nicht in der Realität quasi, sondern sie verankert sich, sehr systemisch gesprochen, an den Ressourcen, die sie hat.
Ja, und ich in der Fiktion quasi.
Ja, genau, sie verankert sich an dem Guten, was sie quasi hat. Und das ist ja was, woran sie sich ja die ganze Zeit festhält.
Ja.
Und ich finde es beeindruckend, wie sie ihre Ressourcen mitnimmt und aus denen, die sie da hat, wirklich das Beste macht.
Ja.
Also es ist krass.
Es hat sie ja auch davor geschützt, zu vergessen, wer sie ist. Also sie hat sich ja gedanklich an den Erinnerungen und fiktiven Erlebnissen mit ihrer Familie zum Beispiel festgehalten, an den Dingen, die sie mag, festgehalten. Und ich glaube, dass das auch, er hat ja mit aller Macht, mit dem, was er da gemacht hat, mit aller Macht versucht, sie auszulöschen. Dafür zu sorgen, dass sie sich von ihren Eltern quasi entfernt. Er hat sie hungern lassen, er hat sie geschlagen, er hat sie in diesem Raum, in diesem Verlies eingesperrt. Keine Sonne, kein Licht, keine frische Luft. Also er hat ihr ja quasi alles Mögliche genommen. Er hat ihr die Haare abrasiert, was ein unglaublicher Teil von Identität ist, ja. Haare sind ja extrem verbunden mit uns, mit unserer Persönlichkeit, mit dem, wer wir sind.
Gerade bei einem jugendlichen Mädchen.
Ja.
Also bei einer jugendlichen Person, die ja ihre Identität gerade sucht und irgendwie auch, da ist ja auch ganz viel mit, wie sehe ich aus, wer bin ich?
Er hat ihr auch keinen Spiegel gegeben. Sie durfte sich nicht im Spiegel sehen. Und die Tatsache, dass er ihr einen neuen Namen geben wollte, an den sie sich halten soll. Und dass er ihr auch gesagt hat, wenn dich draußen jemand anspricht, dann sagst du, du bist meine Nichte. Also er hat eine komplette Story quasi drumherum erfunden, wer sie ist, beziehungsweise hat ihr eine neue Identität gegeben und ihre alte versucht auszulöschen. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie diese Erinnerungsanker hatte, wie du es genannt hast, hat mit dazu geführt, dass sie nicht vergessen hat, wer sie ist.
Mhm.
Und hat dazu geführt, dass sie nicht vergessen hat, dass das, was er da tut, nicht legal ist, dass das ein Verbrechen ist, das er an ihr begeht und dass sie sich nie so weit gefügt hat. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, das sie am Ende geschützt hat. Sie hat ihm gegenüber auch Widerstand geleistet in manchen Situationen und hat ihm zum Beispiel auch sowas gesagt wie, nein, das darfst du nicht tun. Das darfst du nicht mit mir machen. Und hat ihm quasi Kontra gegeben und sie sagt auch später, dass sie nicht weiß, wie weit er gegangen wäre, wenn sie zum Beispiel angefangen hätte, ihn Gebieter zu nennen. Mhm. Ob sie damit eine Tür aufgemacht hätte, die quasi eine Abwärtsspirale zur Folge gehabt hätte.
Ja. Ja, ich glaube, mit ihrer Anpassung, mit ihrer Strategie hat sie, also es hört sich für mich so an, als ob sie da diesen Mittelweg gefunden hat zwischen so weit anpassen, dass sie bestmöglich mit ihm klarkommt. Ne, in der Situation, in der es ja in dem Moment keinen Ausweg gab. Also so angenehm wie möglich das zu gestalten. Dass sie da die Balance gefunden hat zwischen dem und Autonomie, die eigenen sich selbst gleichzeitig nicht aufgeben.
Zwei Sachen, die mir richtig stark aufgefallen sind, oder so die drei Sachen, die ich als Kernaspekte davon im Kopf habe, ist das erste, was wir jetzt gesagt haben, dass sie sich selbst in sich verankert hat und immer wieder Reize für sich selbst dafür gesetzt hat, das nicht zu vergessen, sei es die Kommode, sei es der Geruch von Franz Branntwein, also sich selbst Anker gesetzt hat, mit denen sie sich festgehalten hat an dem, wer sie ist und daran, an dem Wissen, dass das nicht legal ist, was da passiert. Und zweitens parallel dazu diese kognitive Leistung, das über Jahre hinzubekommen. Ich habe so großen Respekt davor, weil sie parallel dazu eine neue Normalität nach außen akzeptiert hat. Sie hat quasi das Unnormale als Normalität akzeptiert und gesagt, das ist jetzt die Realität, das sind unsere Rollen. Ich werde nicht gegen dich kämpfen, ich werde mich nicht dauernd widersetzen. Ich spiele diese Vorstellung, die du willst, mit, soweit ich das quasi tun kann. Und das sorgt ja im Grunde auch dafür, dass sie weniger psychische Energie darauf verwenden muss, sich gegen eine Situation zu wehren. Es ist so ein bisschen wie passiver Widerstand. Sie macht in weiten Teilen alles, was er sagt. Und nur ab und zu sperrt sie sich gegen zum Beispiel, dass sie ihn nicht Gebieter nennen wird. Und in ihr selbst drin bleibt sie frei. Bis zu einem gewissen Grad. Natürlich hat sie Angst vor ihm. Und natürlich ist sie beispielsweise, als sie zusammen draußen waren, nicht geflohen, weil sie Angst hatte. Also irrational große Angst hatte vor dem, was passieren könnte. Und das Dritte, was ich unglaublich fand, war, dass sie quasi eine fiktive dritte Person in diese Beziehung zwischen den dreien reingeholt hat, indem sie ja selbst gesagt hat, dass sie ein Commitment, also ein Versprechen mit ihrem 18-jährigen Ich gemacht hat, dass ihr 18-jähriges Ich sie retten wird. Also sie sagt selber, ich wusste, dass ich als kleines Mädchen da nichts tun konnte, aber ich wusste auch, dass es eines Tages eine 18-jährige starke Version von mir geben wird. Und diese starke 18-jährige Version von mir wird in der Lage sein, mich da rauszuholen. Und das, diese kognitive Leistung, das zu können, das abzurufen, das im Kopf zu behalten und quasi gedanklich auf eine zukünftige, rettende, dritte Person quasi hinzuarbeiten, die irgendwann selber zu werden, das fand ich eine unglaubliche Leistung. Ich fand das absolut beeindruckend und beängstigend und wirklich dieser Fall und diese Bücher, die sie geschrieben hat, so viel mit mir gemacht. Ich finde es absolut Wahnsinn, wirklich.
Damit hat sie ja eigentlich in ihren Gedanken ja ihr älteres Ich von sich abgespalten, kann man ja vielleicht sagen. Also sie hat es ja eigentlich, oder nicht abgespalten, vielleicht eher so externalisiert. Also sich ja vorgestellt, dass da eine ältere Version von ihr ist, der sie ja vielleicht in dem Moment auch die Verantwortung geben konnte. Also die Verantwortung für mich hier rausretten.
Ja.
Also weißt du, weil ich stelle mir das vor, dass es bestimmt total überfordernd sein kann, könnte ich mir vorstellen, an sich selbst die ganze Zeit den Anspruch zu haben, ich muss mich hier rausretten. Weil sie hat ja da unglaublich viele Aufgaben quasi, sich anzupassen, um zu überleben, gleichzeitig sich selbst zu bewahren, um nicht den Kontakt zu sich selbst zu verlieren. Generell aushalten, den Wünschen und Aufgaben von Priklopil folgen. Und das sind ja Dinge, die so viel Kraft ziehen und die so schwer aushaltbar sind, dass dann, glaube ich, die Aufgabe auch noch, aber jetzt muss ich auch noch fliehen, sobald ich kann. Und stell dir mal vor, dann in den Momenten, wo sie sich dann nicht traut, wäre ja vielleicht dann die Konsequenz, sich selbst fertig zu machen dafür, dass man es jetzt nicht gemacht hat, weil das ist auch noch die Aufgabe, die man zusätzlich auch noch hat.
Und auch, stimme ich dir 100% zu, und die Hoffnung zu verlieren, dass es passieren wird.
Ja.
Weil man quasi die Erwartung, dass man es schafft, die wird ja geringer mit jedem Mal, dass man es nicht schafft.
Ja.
Aber sie hat es wieder geankert an ihren 18. Geburtstag und hat gesagt, wenn ich 18 bin, werde ich stark genug sein, um zu gehen, und hat quasi die Verantwortung, sie zu retten, an eine fiktive dritte Person, nämlich an ihr fiktives zukünftiges Ich, abgegeben und hat sich selbst damit nur zur Aufgabe gemacht, das zu überleben, bis sie 18 ist.
Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dazu sagen, meine einzige Aufgabe ist jetzt zu überleben und das durchzustehen.
Ja.
Weil es halt ein kranker Anspruch ist, zu sagen, ich muss jetzt alles schaffen. Ich könnte mir vorstellen, das geht nicht. Und es hat ja auch funktioniert. Sie war 18 und dann hat sich eine Option geboten. Und so hast du es ja beschrieben, dann kam der Impuls. Und da hat dann ihr 18-jähriges Ich, was dann ja da war, hat es geschafft zu rennen.
Ja. Und das beschreibt sie halt selber auch, dass etwas in ihr drin gesagt hat, wenn er dich gestern entführt hätte, dann würdest du jetzt rennen. Dass das der Gedanke war und das war der Moment, in dem sie alles hat fallen lassen. Und das finde ich eine unfassbare Leistung.
Ja.
Also wirklich, auch dieser Mechanismus ist so intelligent, so smart. Das war so ein Moment, wo ich so dachte, das ist ein anderes Level an Metakognition.
also an so einer übergeordneten sich selbst betrachten und sich selbst in die Zukunft auch mitnehmen, selbstreflektiven Herangehensweise. Und wenn ich mir überlege, dass alles in einem Umfeld, ich habe jetzt in unserem Fall wirklich nur sehr marginal beschrieben, was er alles mit ihr gemacht hat, weil ich auch finde, das tut nichts zur Sache. Es ist nicht relevant für die Geschichte selbst. Aber das in einem Umfeld, in dem du die ganze Zeit Gewalt ausgesetzt bist und jemandem, der dich 24/7 kontrolliert, wirklich unfassbar. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist es vielleicht auch wie so ein Geheimnis, das man mit sich selbst hat. Dass man weiß, man wird eines Tages wie so eine Wunderwaffe noch aus dem Ärmel ziehen und dann wird es vorbei sein.
Ja. Was mich jetzt noch interessiert, das hat es jetzt im Fall nicht mit drin, aber vielleicht mit Blick darauf, dass wir jetzt ja gleich auch über Wolfgang Priklopil sprechen wollen, was da quasi in ihm eventuell abging. Ich hatte jetzt auch noch den Gedanken, wenn wir jetzt eben gleich auf ihn gucken, was hat er denn gemacht, nachdem sie geflohen ist? Also wie ist er damit umgegangen?
Er hat sie nicht verfolgt, soweit man weiß.
Ach, er ist gar nicht hinterhergerannt?
Er ist nicht hinterhergerannt. Er hat telefoniert, hat sich kurz zur Seite gedreht und sie sagt selber, er hat sie normalerweise nie aus den Augen gelassen. Also es war Unachtsamkeit von ihm, er hat das Gartentor nicht abgeschlossen, die zweite Unachtsamkeit. Und im Rückblick sagt sie auch in einem der Bücher, dass sie irgendwie glaubt, dass ein Teil von ihm auch wollte, dass es irgendwann vorbei ist.
Mhm.
Also sie hat ihm ja gesagt, einer von uns beiden kann das hier nicht überleben und du weißt das. Und sie sagt, in dem Moment, wo sie ihm das gesagt hat, das war kurz nach ihrem 18. Geburtstag, dass er ganz erschüttert war, weil in dem Moment für beide Parteien klar war, dass er sie nicht gebrochen hat. Selbst nach 8,5 Jahren im Verlies nicht. Und dass sie in dem Moment auch selbst geglaubt hat, dass er sich auch in eine Situation manövriert hat, aus der er nicht mehr rausgekommen ist. Und das meinte sie auch damit, dass es kein Ende gibt, bei dem nicht mindestens einer von den beiden sterben muss.
Mhm.
Und in dem Moment, wo sie geflohen ist, ist er in seinen Wagen gestiegen und dann ist er ziellos durch die Gegend gefahren. Ich glaube, er hat sein Auto in der Garage, in der Tiefgarage geparkt. Da hat man es zumindest später gefunden. Hat einen Freund von sich angerufen und hat gesagt, hey, ich wurde gerade bei einer Polizeikontrolle alkoholisiert am Steuer erwischt. Kannst du mich hier rausholen? Kannst du mich woanders hinfahren? Und dann hat ein Bekannter von ihm oder ein Freund von ihm hat ihn dann abgeholt und hat ihn zu irgendeinem Bahnhof oder so in die Nähe auf jeden Fall von Bahnschienen gebracht. Und hat er gesagt, ja, du kannst mich einfach hier rauslassen. Ich regel das schon. Und dann hat er sich in den Abendstunden vor den Zug geworfen.
Ist er gestorben?
Ja.
Okay, das heißt, die Prophezeiung, die sie da quasi getätigt hat, ist
eingetreten.
Ja.
Einer von den beiden hat es nicht überlebt. Und sie hat später auch kurz mit seiner Mutter Kontakt gehabt, die von all dem ja nichts wusste. Und hat auch gesagt, dass es ihr für sie leid tut, weil sie ja einen Sohn verloren hat. Und sie war bei seinem Grab und ich glaube sogar an seinem Sarg, wenn ich mich nicht täusche. Und es wurde ihr ausgelegt, als sie weint um ihren Entführer, weil sie ihn eigentlich doch geliebt hat und so weiter und so fort. Aber sie sagt selber, sie musste dahin, um sicherzugehen, dass es wirklich passiert ist, dass er tot ist, dass das vorbei ist. Und weil sie sagt, zum einen, er war 8,5 Jahre Teil ihres Lebens. Es ist unmöglich, nicht zumindest ein bisschen traurig zu sein über den Tod von jemandem, der 8,5 Jahre deine einzige Bezugsperson war, was ich nachvollziehen kann. Und zum anderen meinte sie, es war eine gewisse Form von Genugtuung, weil sie ihm gesagt hat, einer von uns beiden wird das nicht überleben und ich war es nicht. Dass sie quasi ultimativ gesiegt hat.
Hm. Wenn wir uns jetzt einmal Wolfgang Priklopil anschauen, mir ist aufgefallen, während du vorgelesen hast, der erste Gedanke, der mir kam, war, was ist das für eine Beziehung zu seiner Mutter? Und ich hatte auch irgendwie Gedanken in Richtung, was geht ab bei ihm, wenn man jetzt mal außen vor lässt, dass es natürlich schon hochauffällig ist, jemanden zu entführen, dass da man sich schon denkt, oh, was ist da los? Dass ich auch irgendwie den Gedanken hatte, als du erzählt hast, dass er den Schulranzen von ihr wegnimmt, weil er irgendwie sicher ist, dass da ein Sender drin ist. Für mich gefragt, ob da irgendwie vielleicht irgendwas Paranoides sein könnte, so. Also ne, mein Hirn sucht jetzt, scannt jetzt schon nach möglichen Diagnosen, Auffälligkeiten, Störungen, Dinge, die in irgendeiner Art und Weise Aufschluss geben könnten. Und da ist mir halt zuallererst die Beziehung mit der Mutter aufgefallen, sein paranoid wirkendes Verhalten und natürlich auch die Frage Umgang mit Macht, Bedürfnis nach Machtstreben. Und in dem Zusammenhang habe ich mich natürlich auch gefragt, was ist mit vielleicht auch sexuellen Aspekten von dieser Macht?
Das ist ja eine sehr große Frage.
Ja, wir können gerne einfach anfangen mit Beziehung zur Mutter.
Ja, also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es auf jeden Fall sehr ungewöhnlich ist, dass seine Mutter, sie ist jedes Wochenende gekommen, sie war immer freitags bis sonntags da, sie hat auch bei ihm übernachtet. Und sie hat jedes Mal Essen für die ganze Woche mitgebracht, das er dann die ganze Woche über gegessen hat. Und manchmal hat er was davon mit Natascha Kampusch geteilt. Und dieses Wochenende hat sie auch immer damit verbracht, das komplette Haus für ihren Sohn zu putzen. Und er selber wirkte auf seine Nachbarn überhaupt nicht auffällig. Also diese Geschichte mit seiner Mutter ist keinem der Nachbarn großartig aufgefallen. Ich glaube aber auch nicht, dass da viel drüber geredet wurde, denn diese Umgebung, in der er gewohnt hat, ist die spießige Gutbürgerlichkeit in der höchsten Form, die du dir vorstellen kannst. Mhm. Niemand spricht über irgendwas. Er hat auf einem Grundstück gewohnt, das angrenzend zu einem Grundstück von seinem Onkel war. Mhm. Das heißt, da waren auch so ne, Familien, Leute, die sich lange kennen untereinander. Sein Vater war relativ früh gestorben und er hat dann erstmal mit seiner Mutter zusammen in dem Haus gewohnt. Und seine Mutter ist dann irgendwann ausgezogen und er hat quasi in diesem Haus weiter gewohnt. Also, wobei er ist erst ausgezogen, ist von ihr weg und dann haben die quasi getauscht und er ist in das Haus gezogen und seine Mutter ist in seine alte Wohnung. Also auch da irgendwie nicht viel Veränderung quasi. Man weiß nicht viel über seine Mutter. Ich habe so ein paar Ausschnitte von dem Interview mit ihr gesehen. Es gibt keine quasi konkreten Hinweise darüber, was zwischen den beiden gelaufen ist und auch wie er selber aufgewachsen ist. So viel wird darüber nicht gesprochen. Aber das, was bekannt ist, ist, dass sie eine sehr mächtige Frau war für ihn. Also er selber hat nie eine Freundin gehabt. Obwohl er nicht homosexuell und auch nicht bisexuell oder so war, sondern er war heterosexuell, hatte aber nie eine Freundin, hat nie eine Frau mit nach Hause gebracht. Was irgendwie, finde ich, ein ziemlich deutliches Zeichen dafür ist, dass da auf jeden Fall irgendwas nicht stimmt.
Ja, und er hat ja irgendwann ein Mädchen, eine Frau nach Hause gebracht. Ich denke mir gerade, war das die einzige Möglichkeit, also ne, jetzt aus seiner Sicht, wir wiederholen es jede Folge, hier geht es nicht um Rechtfertigung oder Entschuldigung oder ach so, deswegen, ja, dann ist ja okay, sondern es geht um ein Verständnis, warum Menschen schreckliche Dinge tun. Jetzt habe ich den Gedanken, er hat es ja damit gemacht, war das aus seiner Sicht die einzige Möglichkeit, eine weibliche Person in sein Leben zu holen, im Zusammenhang mit der Mutter?
Das ist eine Frage, die wir nie werden beantworten können abschließend, weil wir Wolfgang Preklop hier nicht fragen können. Hm. Alles, was ich weiß, ist, dass er mit einer sehr mächtigen Mutter aufwächst, die sehr dominant ist. Und die Tatsache, dass sie regelmäßig zu ihm nach Hause kommt, ist, finde ich, irgendwie auffällig genug. Und auch, dass sie auf einem sehr, sehr, sehr hohen Podest steht. Denn alles, was Natascha anfasst, alles, was sie macht, muss sie genauso machen, wie seine Mutter das gemacht hat. Und er sagt dauernd sowas wie, meine Mutter macht das aber anders. Meine Mutter macht das aber so. Bei meiner Mutter sieht das aber anders aus. Und sie widerspricht ihm auch einmal und sagt, ja, wenn deine Mutter das anders macht, dann frag doch deine Mutter, ob sie dir diesen blöden Kuchen backt. Und daraufhin sperrt er sie 4 Tage in das Verlies, ohne ihr was zu essen zu geben.
Ich muss da ganz dolle an Sigmund Freud denken mit seinem Ödipus-Komplex. Also das sind wir wieder in der Psychoanalyse. Ich weiß, dass auch Sigmund Freud ist auch was, was mittlerweile auch als überholt gilt. Aber dennoch, so Wörter wie Ödipus oder Ödipus-Konflikt sind in der Psychoanalyse ja immer noch ein Konstrukt, was genutzt wird. Und das hört sich ganz dolle nach etwas in die Richtung an.
Ja.
Zur kurzen Erklärung, wenn ich Ödipus-Komplex oder sowas wie Ödipus-Konflikt sage, damit ganz platt formuliert, meinte Sigmund Freud, die Fokussierung, vielleicht auch romantische Fokussierung einer Person auf das gegengeschlechtliche Elternteil, was vor allem in der Kindheit in einer gewissen Phase stattfinden soll, laut Freud, dass Kinder sich in das gegengeschlechtliche Elternteil in Anführungszeichen verlieben in einer bestimmten Phase und dann eine Art Aggression gegen das gleichgeschlechtliche Elternteil verspüren. Das gilt als überholt, aber diese Ödipus beschreibt quasi,
dass jemand mit seiner Mutter respektive mit seinem Vater schlafen möchte, je nachdem, welches Geschlecht die Person hat. Das ist ganz platt formuliert, was Ödipus oder Elektra-Komplex bedeutet.
Ja, okay, damit haben wir es. Das war eine gute Erklärung.
Wolfgang Preklopil gilt übrigens nach außen als so ein super unauffälliger Kleinbürger von nebenan. Er zeigt nie irgendein auffälliges Verhalten. Er hat kaum soziale Kontakte. Er hat nie Besuch. Alle seine vermeintlichen Freunde sind eigentlich nur Bekannte. Also niemand kann ihn so richtig einordnen. Was jeder über ihn sagt, ist, er ist sehr kontrolliert und hat ein sehr, sehr großes Kontrollbedürfnis. Er ist sehr pedantisch, sehr genau, sehr akkurat. Und es gibt quasi keine Abweichungen oder sowas. Und die meisten Leute denken, dass er quasi so ein bisschen sozial unbeholfen ist. Also, dass er einfach nicht so richtig weiß, wie er sich in sozialen Situationen verhält. Während seiner, ich glaube, Studienzeit gibt es ein paar Mal Gerüchte darüber und auch während er schon in dieser Nachbarschaft im Haus wohnt, gibt es Gerüchte darüber, dass er homosexuell sein könnte. Es gibt aber keine Folgen. Also es passiert nichts. Es gibt einfach nur Gemunkel, dass er vielleicht schwul ist, weil er nie eine Frau mit nach Hause bringt und auch nicht verheiratet ist. Er selber hat manchmal Konflikte mit Nachbarn, wenn sie sich quasi nicht an seine pedantischen Regeln halten. Ist aber in der Lage dazu, diese Konflikte sehr, sehr schnell mit den Nachbarn zu lösen, sodass es nie irgendeinen bleibenden Eindruck quasi hinterlässt. Das Grundstück, auf dem er lebt, ist extrem abgeschirmt. Also es ist komplett umgeben von hohen Hecken, von Bäumen. Er trennt ganz klar sich selbst von der Außenwelt ab. Das ganze Haus ist technisch gesichert mit Alarmanlagen und mit quasi wie so Schleusen und Zahlencodes, mit denen man Türen öffnet und so. Also es ist wirklich extrem. Ich habe das in der Dokumentation auch gesehen, wie Natascha Kampusch in dieses Haus geht und an der Tür ist einfach ein Zahlenschloss quasi. Also ein, was heißt ein Zahlenschloss? Das klingt jetzt wie so ein Fahrradschloss, sondern wie so ein Kasten, an dem man eine bestimmte Zahlenkombination drücken muss, damit sich diese Tür überhaupt öffnet.
Das bringt mich ja jetzt wieder dann zu meiner zweiten Frage, die ich ja vorhin gestellt habe. Dieses Paranoid-Fragezeichen. Jetzt gerade denke ich mir auch Zwanghaft-Fragezeichen. Weiß man irgendwas über irgendwelche Vorbefunde? Gab es mal irgendwelche Untersuchungen, irgendwelche Behandlungen? Gab es Menschen, die sich vielleicht nach seinem Tod intensiver damit beschäftigt haben und sagen, ja, hier gibt es diese und diese Dokumentationen über ihn oder Wissen über ihn, wo wir irgendwas so in die Richtung... Sie schüttelt schon den Kopf, ich glaube, es wird nein.
Es gibt keine Befunde, zumindest habe ich nichts gefunden. Es gibt keine Befunde dazu, dass er vorher schon mal bei irgendeinem Psychologen war, dass irgendwas schon diagnostiziert worden wäre. Was super auffällig ist, ist die Tatsache, dass er zum einen deutlich aggressiver wird, nachdem Natascha mit ihrer Periode quasi biologisch zur Frau wird. Das ist der Moment, in dem er anfängt, sie so doll zu kontrollieren wie nie davor. Also er fängt an, ihre Essensrationen zu kontrollieren, darüber zu entscheiden, wann sie isst, was sie isst, wie viel sie isst, wann sie sich bewegt, wie viel sie sich bewegt, wo sie hingeht, wo sie steht, was sie als nächstes tut. Er kontrolliert alles. Er wiegt sie jeden Tag und sagt ihr dauernd, wie fett sie ist und wie hässlich sie ist. Und er kontrolliert jeden Schritt. Und irgendwann baut er ja sogar diese Mikrofongeschichte ein, sodass er jedes kleinste Geräusch hören kann. Er ist nämlich Techniker, hat vorher bei Siemens gearbeitet und kennt sich halt extrem gut aus mit allem, was quasi rund um das Thema Ton sich bewegt. Und das fand ich super auffällig, dass er in dem Moment, wo sie quasi biologisch zur Frau wird, sie noch stärker abwertet und dass er sie auch explizit demütigt auf eine, wie ich finde, sehr sexualisierte Art und Weise, weil sie zum Beispiel nie vollständig bekleidet im Haus rumlaufen darf.
Zwei Gedanken dazu. Zum einen dachte ich mir gerade, na klar, versetzt ihn das in Panik, wenn sie zur Frau wird, weil sie vielleicht in dem Moment ja diese Position der Mutter gefährdet. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich darf keine Frau haben mit dieser übermächtigen Mutter, die eigentlich, hier Sigmund Freud Ödipus, meine Partnerin ist oder wie so eine Partnerschaft darstellt oder die Rolle einer Partnerin innehat. Und in dem Moment, wo Natascha vom Mädchen zur Frau wird, in seinen Augen ist es vielleicht was, was es quasi gefährdet oder eine Bedrohung dafür darstellt, welche Beziehung er zu seiner Mutter führt?
Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil die beiden ja eine sehr, sehr enge Beziehung haben. Gerade nach dem Tod von Wolfgang Preklopils Vater, da ist er 24, sind die beiden noch enger miteinander quasi. Und die Mutter sagt auch selber, ja, jetzt sind es nur noch mein Sohn und ich. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die auf jeden Fall von dem, was man so sieht und von dem, was man so mitbekommt, eine sehr ungesund enge Beziehung zueinander hatten und es da vielleicht auch so eine Verschmelzung gab, weil er ja auch immer wieder sagt, er vergleicht ja Natascha aktiv. Ja. Er sagt ja, du machst das nicht wie meine Mutter macht das viel besser als du. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass Frauen für ihn als so übermächtig gesehen werden. Mhm. Weil seine Mutter so mächtig ist.
Ja.
Und dass es für ihn ausschlaggebend ist, dass Natascha biologisch zur Frau wird, dass er sie noch härter unterdrücken muss, sie noch härter unter Kontrolle haben muss, damit sie auf keinen Fall mächtiger werden kann als er.
Mhm.
Indem er sie quasi körperlich klein und schmal hält. Und ich meine, sie hat zwischendurch nur noch 36 Kilo gewogen. Also ja, das war ein BMI von 14,5 oder so.
Mhm.
Also wirklich lebensgefährliches Untergewicht. Und zum anderen halt auch, indem er alles kontrolliert, was sie tut, sorgt er ja auch dafür, dass sie ohnmächtig bleibt. Anders als seine Mutter, die so übermächtig ist.
Ich glaube, damit komme ich auch zu dem zweiten Gedanken, den ich hatte. Ich habe ja am Anfang noch die Frage gestellt zu dem sexuellen Aspekt, so in Bezug auf die Machtausübung. Und jetzt gerade musste ich auch dran denken, du hast jetzt keine Angaben gemacht im Sinne von, ob es irgendwie einen sexuellen Missbrauch gab. Aber es gibt ja durchaus auch Fälle, in denen Täter junge Mädchen in der Pubertät unterernährt haben mit dem Ziel, dass die Entwicklung des Körpers zu einer erwachsenen Frau langsamer oder gar nicht erst stattfindet, also mit der Absicht, das zu verhindern, damit der Körper in dieser kindlichen Form bleiben kann, was ja dann in Richtung Pädophilie gehen könnte, dass eben die kindlichen Körperschema Preklopil in diesem Fall sexuell angesprochen haben könnten.
Ich kann direkt was dazu sagen, weil Natascha Kampusch sehr bewusst selbst nie darüber wirklich gesprochen hat, weil sie sagt, irgendein Teil von Privatsphäre würde sie gerne behalten, was ich mehr als nachvollziehbar finde.
Ja.
Von daher lass mich so viel sagen. Es gab sexuelle Übergriffe, aber sie standen nicht im Vordergrund von dem, was er getan hat. Und die haben auch erst angefangen, nachdem sie schon sehr deutlich in der Pubertät war.
Okay.
Also das war, glaube ich, kein Motiv. Er hat selber ja auf ihre Frage, wirst du mich jetzt missbrauchen, ganz am Anfang bei der Entführung geantwortet, nein, dafür bist du viel zu jung.
Mhm.
Von daher, ich glaube, eine pädophile Motivation kann man, ich will jetzt nicht sagen ausschließen, das wissen wir ja nie, aber ich halte sie für eher unwahrscheinlich.
Mhm.
Ich glaube, dass er unfähig gewesen ist, quasi eine Beziehung mit jemandem aufzubauen, der immer für ihn da ist und bei dem er der, also ich werfe mich jetzt einfach mal rein.
Macht
meine
das.
Theorie war, dass er, mal abgesehen von dem ganzen Zwanghaften, über das wir gleich noch sprechen können, dass er diese übermächtige Mutter hat, dass er nie in der Lage dazu ist, eine Beziehung mit einer Frau aufzubauen, die irgendwie auf Augenhöhe stattfindet. Vielleicht auch, weil er Augenhöhe nicht kann, weil er jede Frau als übermächtig wahrnimmt, weil seine Mutter sich ihm gegenüber so mächtig verhält. Oder vielleicht auch, weil Augenhöhe immer Konkurrenz zu seiner Mutter bedeuten würde. Also ne, das eine oder das andere von dem, was wir beide vorhin schon gesagt haben. Und dass er deswegen versucht, quasi sich ein perfektes Geschöpf zu erschaffen. Jemanden, der genau das ist, was er will, der aber niemals an seine Mutter rankommen wird, weil er sie so unterdrückt und niemals mächtiger sein kann als er selbst und den er in seinem Kontrollwahn auch so schleifen und perfektionieren kann, wie er sich das vorstellt.
Mhm.
Und dass er auch deswegen, tatsächlich hat er Natascha bewusst ausgewählt, das war kein Zufallsopfer.
Mhm.
Und er hat es auch geplant. Er hat die Tat geplant, er hat dieses Verlies vorher gebaut, und zwar schon Jahre vorher. Und ich glaube, dass er ganz lange diese Fantasie gehabt hat, sich die perfekte Frau zu erschaffen quasi, die perfekte Begleiterin, das perfekte Geschöpf. Er hat zu Natascha irgendwann mal gesagt, ich wollte immer schon eine Sklavin haben.
Also quasi die perfekte Begleiterin, die perfekte Frau, erschaffen, die gleichzeitig keine Bedrohung darstellt, weder für ihn noch für seine Mutter.
Ja, ich glaube, das ist der Kern des Ganzen. Und das kombiniert mit einem unfassbaren, ich würde sagen, von dem, was man hört, einer zwanghaften perfektionistischen Ader und einer zwanghaften Kontrollbedürfnis mit einer Menge paranoider Elemente da drin.
Ja. Ja, Zwang und Paranoia, das gehen ja manchmal auch zusammen. Dieses Zwang und Paranoide waren auch so meine Gedanken da drin. Und mal wieder haben wir ja da jetzt einen Fall, wo wir gerne mehr Infos hätten, so im Sinne von Diagnosen, was genau da war. Denn alles, was wir ja jetzt machen können und ja auch getan haben, sind ja nur Spekulationen.
Ja, dieser Fall ist so riesig, dass wir beide wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter darüber sprechen könnten, was für psychologische Mechanismen und Eigenschaften Wolfgang Preklopil dazu gebracht haben, diese Tat zu begehen, und auch ewig darüber sprechen könnten, was Natascha Kampusch alles für Mechanismen genutzt hat, um diese 8,5 Jahre im Verlies zu überleben. Aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir sind sehr, sehr gespannt auf eure Gedanken und eure Perspektiven dazu. Schreibt uns sehr gerne bei Instagram, was ihr denkt, welche Gedanken ihr vielleicht dazu noch hattet und wie eure Wahrnehmung des Falls damals war. Wir hören uns spätestens in der nächsten Folge, wenn wir über die Reaktion der Medien auf Natascha Kampusch sprechen, zusammen mit den beiden Mädels von Dark Secrets. Ich glaube, das darf ich schon vorwegnehmen. Wir freuen uns jetzt schon ganz doll auf die Folge. Und ich würde sagen, damit beenden wir Teil 1 der Doppelfolge zu Natascha Kampusch. Seid lieb zueinander. Und wir sagen tschüss. Ich habe das Gefühl, wir sind diesem Fall nicht gerecht geworden.
Oh Gott, das kannst du klar.
Es ist so schwer.